Herzlich willkommen im Wissenschaftsrat. 9. Etage. Wir wünschen einen erkenntnisreichen Aufenthalt.
Private Hochschulen boomen in Deutschland. 13%, also mehr als jeder 10. Studierende, ist heute nicht an einer staatlichen, sondern an einer privaten Hochschule eingeschrieben. Vor rund 20 Jahren lag dieser Anteil gerade einmal bei 3%. Und was die Anzahl der Studierenden angeht, ist die mit Abstand größte Hochschule in Deutschland keine staatliche, sondern eine private, nämlich die IU, die Internationale Hochschule mit Hauptsitz in Erfurt. Sie hat insgesamt mehr als 130.000 Studierende. Woher kommt dieser Erfolg? Was machen private Hochschulen so anders als staatliche und was macht sie so attraktiv, obwohl sie anders wiederum als die staatlichen Hochschulen Studiengebühren verlangen, im Schnitt monatlich zwischen 500 und 700 Euro. Was können die staatlichen möglicherweise also vom Erfolg der privaten lernen? Und mit welchen Nachteilen muss ich umgekehrt rechnen, wenn ich mich für ein Studium oder eine Karriere an einer privaten Hochschule entscheide? Hierüber möchte ich heute sprechen mit Dr. Ralf Bläser. Er leitet in der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrats die Abteilung Hochschulinvestitionen und Akkreditierung. Und damit ist er verantwortlich für die institutionelle Akkreditierung der privaten Hochschulen in Deutschland. Ralf, herzlich willkommen hier in der 9. Etage.
Hallo Georg, vielen Dank. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Prima, ich auch. Schauen wir uns zu Beginn einmal jetzt den Markt der privaten Hochschulen genauer an. Denn die privaten gibt es ja nicht, sondern es gibt ganz unterschiedliche Modelle, ob es sich um Fernstudienangebote handelt, um Studiengänge in Präsenz, ob es um anwendungsorientierte oder forschungsorientierte Studiengänge geht. Wie sehen denn die unterschiedlichen Angebote aus?
Zunächst einmal, ja, es ist richtig, dass die private Hochschullandschaft sehr divers aufgestellt ist. Es gibt, wie du schon richtig gesagt hast, klassische Präsenzhochschulen und reine Fernhochschulen. Mehr und mehr aber auch Hochschulen, die irgendwo dazwischen liegen, die online-basierte Blended Learning-Angebote haben.
Blended Learning, das ist?
Das sind Angebote, wo Präsenzphasen und Online-Learning auf unterschiedliche Arten miteinander kombiniert werden.
Ah ja, okay. Mhm.
Und das verbreitet sich mehr und mehr. Dann gibt es eher lehr- und praxisorientierte Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die den mit Abstand größten Teil der privaten Hochschulen in Deutschland ausmachen. Das sind rund 3/4. Und es gibt stärker forschungsorientierte, universitäre Einrichtungen mit Promotionsrecht überwiegend auch, und die kann man in der Tat an zwei Händen abzählen. Wir können dann auch noch unterscheiden zwischen profitorientierten großen und kleinen, zum Teil auch gemeinnützig organisierten Hochschulen. Unabhängig von wenigen sehr großen, zunehmend marktbeherrschenden Hochschulen dominieren, was die Zahl der Institutionen betrifft, aber klar die kleinen. Das sehen wir etwa daran, dass nur 11% der privaten Hochschulen mehr als 5.000 Studierende haben. Im staatlichen Hochschulsektor zum Vergleich liegt dieser Anteil bei rund 55%. Und die privaten Hochschulen sind also im Vergleich zu den staatlichen ganz überwiegend deutlich kleiner. Und die hier sicher bemerkenswerteste Ausnahme hast du ja vorhin in deinem Intro schon kurz genannt, die IU in Erfurt, eine riesengroße Hochschule.
Ja, und du sagtest, die Mehrheit der Privaten sind allerdings relativ klein. Was erwartet mich denn beim Studium an so einer kleineren privaten Hochschule? Ist da so das Motto, klein aber fein, bekomme ich für die Studiengebühren dann automatisch eine bessere Ausbildung als an einer staatlichen?
Ich würde sagen, nein, denn private Hochschulen bieten natürlich nicht automatisch eine bessere Ausbildung. Das kommt sehr auf die Hochschule an, es kommt auf die personelle Basis der Hochschule an, es kommt auf ihre Lehr-Lern-Umgebung an und natürlich auch darauf, was man unter guter Hochschulbildung versteht. Etwa mit Blick auf die Forschungsbasierung der Lehre, die ja so kennzeichnend für hochschulische Lehre ist. Also auch hier würde ich sagen, ist die Landschaft doch recht vielfältig.
Bei den privaten Hochschulen ist der Anteil dualer Studiengänge ja auch deutlich höher als bei den staatlichen Unis. Und es gibt eine engere Verzahnung mit der Wirtschaft. Teilweise übernehmen die auch die Studiengebühren. einige der privaten Hochschulen unterhalten entsprechende Partnerschaft mit Unternehmen. Das heißt mit anderen Worten, man bildet dann ganz passgenau aus, was der Arbeitsmarkt verlangt.
Ja, die Orientierung am Arbeitsmarkt spielt natürlich eine große Rolle, das stellen wir immer wieder fest, aber natürlich auch, was die Studierenden verlangen, was von den Studierenden nachgefragt wird. Und da sind insbesondere, das hat sich seit vielen Jahren verfestigt, wirtschaftswissenschaftliche Angebote mit unterschiedlichen Schwerpunkten sehr stark vertreten und eben von den Studierenden auch nachgefragt. Ein weiter wachsender Bereich an den privaten Hochschulen sind Studiengänge in der Medizin, also in der Humanmedizin insbesondere, in der Psychologie auch, für die es im staatlichen Bereich eine sehr hohe Nachfrage nach Studienplätzen gibt, die aber deutlich das Angebot übersteigt. Und wir haben deshalb, auch das ist bekannt, Zulassungsbeschränkungen, die sehr hoch sind. Und private Hochschulen gehen in diese Nische und sie wählen dann ihre Studierenden in diesen Fächern meist über eigene Auswahlverfahren aus und schaffen so Studienmöglichkeiten für Personenkreise, die die herkömmlichen, in der Regel ja auf den Abiturnoten beruhenden Anforderungen nicht erfüllen, um in diese Studiengänge im staatlichen Sektor reinzukommen.
Das bedeutet, dass wenn die Abitursnote jetzt nicht mehr relevant ist, dass der Anteil der Studierenden, die nicht aus einem Akademikerhaushalt stammen, auch höher wird. Rund 50% sind das bei den Privaten.
Ja, das ist richtig. An den staatlichen Hochschulen sind das nur 40%, also 10% weniger. Private Hochschulen machen den Einstieg in das Studium für Studierende oder junge Leute aus bildungsfernen Elternhäusern also ganz offensichtlich leichter. Und sie bauen weniger Schwellen auf, was bei vielen jungen Menschen gut ankommt. Und das zeigt sich auch daran, dass der Anteil der Studierenden ohne allgemeine Hochschulreife an privaten Hochschulen deutlich höher ist als an staatlichen Hochschulen. Das stellen wir immer wieder fest und das ist auch statistisch belegt. Auch hat rund die Hälfte der Studierenden bereits eine berufliche Qualifizierung an den staatlichen Hochschulen, liegt dieser Anteil bei nur 23%, also etwas weniger. Das liegt daran, dass sowohl Fernstudiengänge als auch berufsbegleitende Teilzeitangebote für Personen mit beruflicher Qualifikation also ganz besonders interessant sind. Insgesamt zeigt sich, dass die privaten Hochschulen es mit ihren räumlich und zeitlich flexiblen Angeboten schaffen, eine breitere Zielgruppe anzusprechen als staatliche Hochschulen und damit durchaus einen wichtigen Beitrag auch zur Durchlässigkeit des Bildungssystems leisten. Und ich würde schon sagen, dass die staatlichen Hochschulen davon auch einiges lernen können.
Ja, also eine Orientierung auf die Kundschaft könnte man sagen. Und unterm Strich dadurch ja auch ein leichterer Zugang zur Bildung und vor allem ein breiterer Zugang. Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht angesichts des Fachkräftemangels, den wir in vielen Bereichen haben, oder?
Ja, grundsätzlich ja, auf jeden Fall. Hochschulische Bildung erreicht eine größere Zielgruppe, auch durch die Angebote der privaten Hochschulen, das kann man mit Sicherheit so sagen. Das gilt aber nicht für alle Fächer. Etwa für die am Arbeitsmarkt besonders nachgefragten MINT-Absolventinnen und Absolventen. In den Ingenieurwissenschaften etwa haben private Hochschulen sehr wenige Studierende. In den Naturwissenschaften gibt es so gut wie gar keine Angebote. Im Bereich der Informatik bieten einige private Hochschulen Studiengänge an. Und das liegt neben der generell niedrigen Studierendennachfrage vor allem daran, dass wir es hier mit Bereichen zu tun haben, in denen hohe Investitionen in die Ausstattung und in die Infrastruktur notwendig sind. Und diese Kosten sind für private Hochschulen nur schwer über die Einnahmen aus Studienentgelten zu decken. Das ist also eine relativ leichte Rechnung. Und wir sehen immer wieder, dass die wenigen Hochschulen, die trotzdem solche Angebote vorhalten, sich hier also meist mit Kooperationen behelfen und die Ausstattung und Infrastruktur nicht selber vorhalten.
Sagt es gerade, also Naturwissenschaften wenig, dafür gibt es einen Boom bei Psychologie, auch Wirtschaftswissenschaften, aber auch mehr und mehr Medizin. Und ist das ja bekanntlich sehr teuer. Pro Studienplatz kommen hohe Kosten auf die Einrichtung zu. Und dass sie trotzdem vermehrt privat angeboten werden, das hört sich für mich jetzt als Widerspruch an, ne? Wenn es so schwierig ist, solche Studiengänge allein durch Studiengebühren zu finanzieren, Ist da nicht die naheliegende Schlussfolgerung, dass es irgendwo zulasten der Qualität gehen muss? Also dann wäre eine Ausbildung zweiter Klasse in der Medizin beispielsweise.
Also der Wissenschaftsrat prüft ja im Rahmen der institutionellen Akkreditierung, ob die gängigen Qualitätsanforderungen in Studium und Lehre sowie auch in der Forschung erfüllt werden. Und für die Medizin muss ich sagen, bei den wenigen Hochschulen mit humanmedizinischen Studiengängen, die der Wissenschaftsrat bislang akkreditiert hat, ist das der Fall. Da ist die Qualität sichergestellt. Allerdings stellen wir fest, dass universitäre Forschung in der Regel nicht allein aus Studienentgelten zu finanzieren ist. Das gilt für universitäre Hochschulen mit Promotionsrecht insgesamt, also nicht nur für solche mit Angeboten in der Medizin. Hier haben wir in den letzten Jahren beobachtet, dass das meist nur dann funktioniert, wenn neben den Studienentgelten andere Mittel, etwa finanzkräftiger Stiftungen, zum Teil auch der Länder, maßgeblich zur Grundfinanzierung der Hochschulen beitragen.
Also der Wissenschaftsrat, wir sagten es eingangs, akkreditiert private Hochschulen. Das heißt, es ist so eine Art Hochschul-TÜV, der über die Marktzulassung sozusagen entscheidet, ob das Fahrzeug auf die Straße kommt, um in diesem Bild zu bleiben. Und nach ein paar Jahren, genau wie beim TÜV, gibt es dann nochmal die Wiedervorstellung. Wie läuft denn dieses Prüfverfahren genau ab?
Ja, also zunächst mal muss man sagen, dass die Akkreditierungsgutachten des Wissenschaftsrats den Ländern als Grundlage für die staatliche Anerkennung der privaten Hochschulen dienen. Also es ist wichtig, in diesem Zusammenhang zu betonen, dass sie selbst nur empfehlenden Charakter haben und die Anerkennungsentscheidung der Länder, die ja ein Rechtsakt ist, nicht vorwegnehmen. Und der Ablauf der Verfahren entspricht im Wesentlichen dem Goldstandard evaluativer Verfahren im Wissenschaftsbereich. Die Hochschulen erstellen auf der Grundlage eines Fragenkatalogs, den wir ihnen zur Verfügung stellen, einen Selbstbericht und liefern eine ganze Reihe von zusätzlichen Dokumenten und Daten. Sie werden dann von einer fachlich einschlägig zusammengesetzten Arbeitsgruppe bei einem zweitägigen Vororttermin besucht, an dem zahlreiche Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Funktionsgruppen und Gremien der Hochschule geführt werden. Auf dieser Grundlage erstellt die Arbeitsgruppe dann einen Bewertungsbericht, zu dem die Hochschule, die zu akkreditierende Hochschule und das Sitzland, das dann für die staatliche Anerkennung oder deren Verlängerung verantwortlich ist, Stellung nehmen können. Anschließend bereitet der Akkreditierungsausschuss auf der Grundlage des Bewertungsberichts eine Stellungnahme zur Akkreditierung der Hochschule vor, die dann in den Kommissionen des Wissenschaftsrats beraten und schließlich verabschiedet und veröffentlicht wird. Und damit ist das Verfahren im Grunde abgeschlossen.
Das hört sich jetzt sehr technisch an. Wie ist es denn vor Ort, wenn man da diese Ortsbegehung macht? Sind die Leute da aufgeregt? Gibt es sorgfältig orchestrierte Präsentationen? Ich denke mal, man bereitet sich auf so einen Termin gründlich vor und hat wahrscheinlich vorher das trainiert und
trifft
auf Profis.
Ja, das würde ich schon sagen. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, wie professionell die Hochschulen aufgestellt sind. Aber wir erfahren immer wieder meist auf Umwegen, dass die Hochschulen das also trainieren. Dort auch manchmal auch Akteure einladen, die einen solchen Vorortbesuch mit ihnen erproben. Und das merkt man natürlich, das würden wir alle so machen. Das ist dann für eine private Hochschule ein wichtiger Termin. Das ist uns allen bewusst und das wird sehr ernst genommen von allen Akteuren und da gibt es natürlich auch eine gewisse Spannung, wobei wir immer versuchen, mit unseren Arbeitsgruppen, die dort vor Ort sind, das Ganze auf einer kollegialen Ebene ablaufen zu lassen, sodass sich dort niemand allzu sehr in die Mangel genommen fühlt und mit Respekt begegnet fühlt.
Fallen denn auch Kandidaten durch? Gibt es das auch? Trotz intensiver und guter Vorbereitung?
Ja, es gibt auch Fälle, in denen der Wissenschaftsrat Hochschulen die Akkreditierung verweigert hat in der Vergangenheit. Das kommt allerdings relativ selten vor und das hat sich auch damit zu tun, dass die Anforderungen an die Hochschulförmigkeit, so nennen wir das, im privaten Sektor seit langem bekannt sind, auch durch die Aktivitäten des Wissenschaftsrates hier und sich die Hochschulen in ihren, ich sag mal, Entwicklungsbemühungen gut daran orientieren können, was von ihnen erwartet wird und was geleistet werden muss, um die Hochschulförmigkeit sicherzustellen.
Nun, ein weiteres Merkmal der die Privaten ist, dass sie besonders flexibel reagieren, so ein bisschen wie Schnellboote vielleicht gegenüber Tankern. Das wären dann die großen staatlichen Universitäten. Ist das ein zutreffendes Bild eigentlich oder nur ein Klischee? Und wenn es denn zutreffend ist, was macht denn da so diese Schnellboothaftigkeit aus der kleinen privaten Hochschulen?
Ich würde sagen, das ist zutreffend, das muss auch zutreffend sein, weil die privaten Hochschulen sich am Markt behaupten müssen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied zum staatlichen Sektor. Vor allem solche privaten Hochschulen, die stark von Studienentgelten, und das sind die meisten, abhängig sind, müssen den Markt genau beobachten und schnell mit neuen Angeboten reagieren, um sich in einem durchaus rauer werdenden Wettbewerbsumfeld behaupten zu können. Und die Wettbewerber sind ja nicht nur die anderen privaten Hochschulen, sondern auch die staatlichen Hochschulen, das darf man ja nicht vergessen. Und das liegt bei Marktakteuren, ich habe es gerade schon angedeutet, sicher in der Natur der Sache, dass man so agieren muss. Wir beobachten allerdings, dass die so geschaffenen Angebote, die neuen Angebote, häufig nicht zum etablierten Profil und Studiengangsportfolio der Hochschulen passen. Also da werden Studienangebote in Bereichen gemacht, die man jetzt von der Hochschule X oder Y so nicht erwarten würde. Besonders auffällig ist das derzeit bei den Studienangeboten in der sozialen Arbeit. Da sind die Studienplätze im staatlichen Sektor knapp bemessen. Gerade in diesen Fällen ist die Ausstattung mit Personal zum Teil recht knapp bemessen und bedarf in unseren Verfahren, in den Akkreditierungsverfahren des Wissenschaftsrats, einer besonders intensiven Qualitätsprüfung.
Nun reagieren die Hochschulen schnell auf Marktanforderungen, hast du ja gerade gesagt, der Wissenschaftsrat akkreditiert einmal und dann nach ein paar Jahren wieder. Dazwischen findet keine Qualitätsprüfung durch uns statt. Wie orientiere ich mich denn jetzt als Studierender, um beurteilen zu können, ob das, was die Hochschule jetzt anbietet, was mich interessiert, tatsächlich auch gut ist oder ob das eben jetzt mit heißer Nadel gestrickt angeboten wird, aber eigentlich, wie du sagst, passt nicht so ganz zum Portfolio und vielleicht ist das nicht die beste Substanz, die mir da angeboten wird für meine Studiengebühren.
Also wir erhalten gelegentlich solche Anfragen, nicht besonders häufig, aber gelegentlich. Und unsere Antwort ist dann immer, dass wir die Hochschule zu einem Zeitpunkt X akkreditiert haben und was danach passiert, können wir zunächst mal nicht beurteilen. Und ich empfehle dann immer, unsere Stellungnahmen zu lesen, die ja öffentlich zugänglich sind und sich auch möglicherweise, wenn es um konkrete Studiengänge geht, einen Überblick über die Studiengangsakkreditierung, die ja auch noch durchgeführt werden muss, zu verschaffen. Und das kann man ja auch öffentlich einsehen beim Akkreditierungsrat. Und das sind sicher ganz gute Anhaltspunkte für interessierte Studierende, wenn sie sich anschauen wollen, wie dort die Qualität zu beurteilen ist.
Also nachschauen beim Akkreditierungsrat und beim Wissenschaftsrat.
Genau, das ist die Empfehlung, die wir da immer geben.
Einer der häufigsten Kritikpunkte in den Akkreditierungen durch den Wissenschaftsrat gehört, dass die Forschung zu kurz kommt bei den Privaten. Woran liegt das und warum ist das überhaupt ein Problem?
Ja, die Antwort ist relativ leicht und klang auch vorhin in einer meiner anderen Antworten, glaube ich, auch schon durch. Mit Forschung lässt sich, anders als mit Studienangeboten, kein Geld verdienen. Im Gegenteil, Forschung kostet Geld und für viele Hochschulen stellt allein die Bereitstellung und Finanzierung hinreichender zeitlicher Freiräume für die Forschungsaktivitäten der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer eine durchaus große Herausforderung. Da mal ganz zu schweigen von weiteren Unterstützungsstrukturen für die Forschung. Aber auch hier ist das Bild vielfältig. Einige der promotionsberechtigten privaten Hochschulen, die wir ja auch überwiegend akkreditiert haben, bieten durchaus hervorragende Bedingungen für die Forschung. Nun, zum Problem wird es dann, das war deine zweite Frage, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, wenn das für eine Hochschule nötige Mindestmaß an Forschungsbasierung der Lehre in Frage steht. Denn eine enge Anbindung von Studium und Lehre an aktuelle Forschung ist ja ein wesentliches Proprium von Hochschulbildung. Und ich denke, und da ist sich der Wissenschaftsrat eigentlich auch einig, dass diese Anforderungen auf jeden Fall aufrechterhalten werden sollte, um Hochschulbildung von eben nicht hochschulischer Bildung auch zu differenzieren.
Nun weiß man ja, nicht jeder, der brillant in der Forschung ist, hält deswegen automatisch auch gute Vorlesungen, wenn er oder sie dann überhaupt noch Vorlesungen in einem relevanten Maße hält. Dennoch, eine forschungsstarke Universität verspricht ja grundsätzlich jedenfalls, dass die Studierenden irgendwie hiervon profitieren können. Ist das nicht ein Pfund, mit dem die Staatlichen viel stärker werben müssten?
Das ist ein interessanter Gedanke, wenn es darum geht, Studierende zu rekrutieren. Das ist ja eine aktuelle Herausforderung der staatlichen Hochschulen. Ja, ich denke schon, das sollten sie tun. Und da haben staatliche Hochschulen vielen privaten Hochschulen etwas voraus, dass sie vielleicht stärker in Szene setzen sollten, auch in ihrem Studierendenmarketing. Das halte ich eigentlich für eine gute Idee.
Ein weiterer großer Unterschied zu den staatlichen Hochschulen ist der hohe Anteil von Studierenden, die im Fernstudium sind. Das sind 42% an den privaten gegenüber nur 4% an den staatlichen Hochschulen. Warum überlassen die staatlichen Hochschulen diesen Markt eigentlich so sehr den privaten, obwohl sie doch mit stagnierenden oder gar sinkenden Studierendenzahlen konfrontiert sind und es eigentlich naheliegend wäre, über attraktive Fernstudienangebote mehr Studierende anzuziehen und zu interessieren?
So eine ganz klare Antwort kann ich darauf nicht geben. Ich nehme aber an, dass Sie sich doch etwas scheuen, weil das reine Fernstudium doch zu weit von dem entfernt ist, was vielleicht Ihren, ich nenne es mal, traditionellen Vorstellungen von Hochschulbildung entspricht. Ich denke aber, dass hier auf jeden Fall ein Potenzial auch für die staatlichen Hochschulen liegt, ihre Studierendenzahlen durch die Erschließung neuer Zielgruppen zu erhöhen und ganz generell Hochschulbildung auch neuen Zielgruppen. Wir sprachen vorhin von Kindern aus bildungsferneren Elternhäusern, denen man vielleicht auf diese Art auch eher ein Hochschulstudium ermöglichen kann. Eine Herausforderung, das merken wir immer wieder bei unseren Akkreditierungsverfahren, besteht dabei sicher darin, ganz ohne oder bei sehr eingeschränkter physischer Kopräsenz von Lehrenden und Studierenden, also dem Zusammentreffen gewissermaßen vor Ort, so etwas Ähnliches wie einen wissenschaftlichen Diskurs zu ermöglichen. Und da beobachten wir auch, dass dieser Herausforderung mit sehr unterschiedlichem Erfolg begegnet wird bei unseren Akkreditierungen und wissen aber auch, dass die verfügbaren digitalen Techniken das auf jeden Fall etwa im Rahmen von synchronen Online-Formaten, also synchronen Lehrveranstaltungen, möglich machen. Also die Technik erlaubt es hier. Da gibt es auch einige gute Beispiele. Man muss da nur hinreichend kreativ sein.
Synchron bedeutet, es findet live
statt. Es findet gleichzeitig sozusagen statt. Also unter asynchronen Lehrveranstaltungen würde man zum Beispiel das Aufzeichnen eines Videos verstehen, was man dann zu jeder gegebenen Zeit abspielen kann und sich anschauen kann. Und synchron heißt im Grunde, dass man, wie wir beide jetzt hier zusammensitzt, aber eben nicht im physischen, sondern im virtuellen Raum.
Ja, also zusammengefasst relativ größere Kundennähe und Marktnähe die Privaten, das ist sicherlich auf der Habenseite und ansonsten ist man gut beraten, sich kundig zu machen, wie stark die Substanz in dem jeweiligen Studiengang ist, für den man sich entscheidet oder ob die private Hochschule dort vielleicht jetzt mit heißer Nadel schnell ein Angebot auf den Markt wirft und man sich vielleicht doch überlegen sollte, ob man nicht eine staatliche Hochschule auswählt, die da vielleicht ein bisschen mehr Substanz dahinter hat. Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wenn du jetzt also deinen Kindern zum Studium raten solltest, privat oder lieber staatlich?
Das ist eine gemeine Frage, Georg. Ich würde Ihnen wahrscheinlich aus meiner Kenntnis heraus die jeweiligen Vor- und Nachteile erläutern und Sie dann selbst entscheiden lassen. Sollte die Entscheidung dann auf eine private Hochschule fallen, müssten Sie die dafür nötige Kohle aber wahrscheinlich selbst zusammenkratzen, denn dafür scheint es mir doch in Deutschland noch zu viele sehr gute staatliche Hochschulen zu geben.
Gut, das wäre ja auch dann wahrscheinlich eine gewisse Hilfe bei der Entscheidungsfindung.
Das nehme ich auch an, ja. Das ist allerdings nicht mit meiner Frau abgesprochen.
Okay, gut. Ralf, herzlichen Dank. Schön, dass du da warst hier in der neunten Etage.
Und vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf bald im Wissenschaftsrat. Auf Wiedersehen.